Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, wo wir uns mal wieder da befinden, wo wir uns schon 4 Mal davor befunden haben, nämlich im Delta-Quadranten. Unsere Reise geht weiter, beziehungsweise mich als Rewatch durch, also was heißt Rewatch, Erstwatch durch Star Trek Voyager nähert sich so, naja, so ein bisschen.
Ja doch, es nähert sich dem Ende langsam.
Es nähert sich, genau. Du bist jetzt nämlich, wo wir dich verließen, wir verließen dich ja, hallo Micha erstmal, hallo.
Hallöchen.
Micha, wir verließen dich ja. Zur 4. Staffel habe ich dich ja verlassen im Data-Quadranten. Habe ich dich ja zurückgelassen quasi.
Ne? Ja, wir hatten schon die ersten paar Folgen von der 5. hatten wir, glaube ich, schon besprochen gehabt.
Die ersten 3 Folgen. Wir kamen, glaube ich, bis...
Ja, ich glaube, die ersten 4.
Wir waren noch nicht bei Folge 100. Die ersten 4. Wir haben nämlich Nacht, hatten wir ein bisschen angesprochen, die Drohne. Extreme Risiken.
Im Risiken und im Fleisch und Blut hatten
genau,
wir, weil
im Fleisch und Blut,
Chakotay ja dieses 0815 Spusi hatte mit.
Ja, genau. Und dann habe ich noch gesagt, wenn wir das nächste Mal darüber reden, dann nähern wir uns strammen Schrittes der Folge 100. Und da sind wir jetzt auch schon fast. Folge 99, es war einmal. Ja? Und ich habe überhaupt keine Erinnerung an diese Folge.
Das war so eine richtige 0815 Lückenfüller-Folge. Mhm. Da ging es hauptsächlich um Naomi Wildman, so eine Mutter mit einem Delta-Flyer und ein paar anderen abgeschmiert ist. Und Neelix musste sich um sie kümmern. Sie hat sich immer so auf dem Holodeck in so Fantasie-Fabel-Geschichten reingeschlichtet.
Ach ja, jetzt weiß ich es wieder.
Ja, und so am Schluss konnte man natürlich die anderen retten und Das war so eine Folge, die hat auch einen Bierdeckel gibt.
Ja, stimmt. Da gab es bei TNG aber auch mal so eine, wo die am Ende im Holodeck hier Troy, Worf und Loaxana in so einer Art Schlammbecken gesessen haben auf dem Holodeck. Fand ich auch voll gruselig, sowas. Bah, na gut. Ich glaube, da können wir schnell hinweggehen, ne?
Ja, nee, also über die kann man wirklich hinwegnehmen. Die genau. Ganze Folge, da war nichts.
Genau, dann wird es aber ein bisschen besser.
Paradoxie.
Weil wir sind bei Folge 100 angekommen, tatsächlich. Ne? Eine Folge, die damals ein bisschen, durchaus ein bisschen ein Highlight war, weil wir sehen Geordi in der Folge, der mittlerweile Captain ist, der USS Challenge. Und wir sehen Zeitreise, die Voyager hat einen Slipstream-Antrieb ausprobiert, das hat nicht gezündet. Man ist aus dem Slipstream gefahren, Harry Kim war so ein bisschen dran für verantwortlich, er kam aber mit Chakotay, was für eine Strafe, mit dem Shuttle, was vorweg flog, durch. Er kam quasi nach Hause und hatte danach, wie heißt es, den Schuldkomplex des Überlebenden.
Genau, er hatte eine falsche Berechnung seiner Meinung gemacht und er hätte sie könnten alle retten, wie er glaubt.
Genau, die Voyager ist im Eis gelandet, ne? Und hat einen spektakulären Absturz hingelegt, ist dann im Eis eingefroren und haben den Holodog reaktiviert und haben dann versucht, die Vergangenheit zu verändern, um das zu verhindern und so. Ja, weißt du, eigentlich eine spektakuläre Folge, ne?
Die hatte aber auch viele, viele Sachen, die mich gestört haben.
Ja,
allein Chakotay hat ja eine neue Flamme dann dabei.
Ja, ja.
Die hilft ihm ja. Ganz ehrlich, das wird kein Mensch machen. Ja, weil die hilft ihm ja in dem Wissen, wenn sie Erfolg haben,
werden die sich
hat
die
das
kennen.
Ja alles nie existiert.
Ja.
Sie kennen ihn. In welcher Realität macht das bitte Sinn?
Das macht in derselben Realität Sinn wie bei Fast and Furious 6, wo Vin Diesel schon eine neue Freundin hat, dann feststellt, dass seine ehemalige Freundin noch am Leben ist und sie dieses Foto von ihr am Leben sieht und sagt, du musst sie finden, Schatz. Und ihr helfen. In so einer Realität macht sowas Sinn, weißt du?
Das macht irgendwo noch Sinn.
Nein, das ist, aber weißt du, ich fand auch, ich habe noch ganz andere Probleme mit dieser Folge, denn da auf einmal ist es okay, die Vergangenheit zu manipulieren und zu verändern, ne? Weil wir erfahren immer, dass das nicht okay ist. Ne?
Vor allem, wo war bitte die geheime Einsatztruppe der temporalen Polizei?
Das habe ich auch gefragt.
Wo waren die? Sie hat wahrscheinlich gerade das Überwachungsvideo laufen und einen Donut gegessen.
Das war super. Wo waren die beiden? Wusstest du, dass diese beiden Agenten bei Deep Space Nine waren, die ja in der Folge, wo sie bei den Tribbles gewesen sind, wusstest du, dass die Namen dieser beiden Zeitagenten Anagramme aus Mulder und Scully sind?
Ja, das wusste
sehr
ich. Gut,
sehr schön,
dass das, ich auf dich, das wusste
ich. Auf dich es verlässt.
Hat ja, damals, glaube ich, noch in Space View gestanden. Oder
stimmt,
irgendwo.
Das ja. Hat
in irgendeiner Zeitung das damals stimmt. noch gelesen.
Ja, aber ich habe wirklich das Problem damit, dass plötzlich in dieser Folge so unterhaltsam und actionreich sie auch ist und so. Aber da ist plötzlich in Ordnung, ist die Vergangenheit zu manipulieren aufgrund eines Fehlers, den er gemacht hat. Weil mit dieser Argumentation könnte man ja ständig jedes Ereignis ohne Probleme manipulieren, weil irgendwer hat etwas gemacht. Oh mein Gott, ne? Hätten die Schilde gehalten, wäre das Schiff nicht zerstört worden. Danke, Captain Einsicht.
Ich habe mich wieder erinnert gefühlt an die Folge mit dem anderen Zeitagent, so, ja, kooperieren Sie bitte, ich muss Ihr Schiff jetzt zerstören.
Ja, genau. Ja, 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 ist okay.
Kooperier doch, jetzt nimm doch bitte die Selbstmordpille, die macht nicht abhängig, jetzt los. Ja, wie gesagt,
es ist unterhaltsam, aber diese Grundaussage ist eigentlich komplett konträr gegen das, was wir davor und danach immer so in Zeitreisesachen sehen, ne? Da geht es ja eher darum, solche Änderungen rückgängig zu machen und die Zeit so zu bewahren, wie sie ist. Ne? Gut, da könnte man wieder darüber diskutieren, wenn die Änderung aber Teil der Geschichte ist, dann ist es ja auch richtig, ist auch egal. Weißt du? Ja, aber,
nee, da bekommt man Gehirnschwund, wenn man zu lange drüber nachdenkt.
Das kleine Highlight ist halt Geordi, der halt Captain der USS der Challenger.
Sehr versöhnlich.
Der sehr versöhnlich ist, der zu versöhnlich ist.
Noch, ja.
Viel Glück.
Ja, kann das alles verstehen.
Viel Glück. Das ist, wünschst du dem, also es ist ja eigentlich kein echter Gegner. Eigentlich fand ich es immer ein bisschen komisch, dass die USS Challenge quasi, was ja auch ein ich glaube Galaxy, war ein Galaxy-Klasse-Schiff, ne? Dass die auch so lange gebraucht hat, bis sie diesen Shuttle von Chakotay aufgebracht haben. Halt, ne?
Also eigentlich war die ganze Folge über war Gegenteiltag.
Ja, und
ja, ich helfe dir, ich werde dann ausgelöscht. Ja,
ja, ja.
Viel Glück beim Entkommen.
Und überhaupt sich so gegenseitig seinen Respekt zu bezeugen. Ja, ich will die Vergangenheit wiederherstellen, um meine Crew zurückzuholen. Und ich muss die Gegenwart beschützen, um meine Crew zu schützen. Viel Glück, Alter! Weißt du, also, ja, das ist so ein, da hätten sie sich auch zu, weißt du, das ist so Meta, da hätten sie sich auch gegenseitig zur 100. Folge Voyager gratulieren können, ne? Ja, alles Gute, ne? Viel Erfolg.
Ein Bildschirm wie Lord Helmchen so reinsprechen, haben das alle verstanden.
Ja, es ist so, ach, okay. Na gut, dann sind wir beim,
das Vinculum.
Vinculum, ja, ist eine Borg-Geschichte, ne? Sie finden so ein Vinculum, wir erfahren ein bisschen was über die Borg in so einem zerstörten Borg-Schiff und das ist halt so, ne? Es schickt halt so ein Signal raus. Das fand
ich beeindruckend, als Seven of Nine dann in diese ganzen Persönlichkeiten eintaucht, wie viel Sternenflotten-Persönlichkeiten da schon mit drin waren.
Ja, total viele. Was wieder zu dem Thema führt, ne? Gut, aber Wolf 359 war ja auch schon ein bisschen her und es ist ein kollektives Bewusstsein, wo Entfernung keine Rolle spielen sollte, ne?
Das, ja, könnte man damit noch verzeihen, aber auch da eher eine schwache Folge.
Ja, für eine Borg-Geschichte
tatsächlich. Ist auch nicht so richtig passiert, du konntest direkt wissen, was passiert. Du hast direkt die ersten 10 Minuten gesehen, da war dir klar, okay, so läuft der Hase.
Weißt du, was das Problem bei dieser Art von Folgen ist? Ist, dass man einfach weiß, man muss am Ende nur dieses Signal abschalten, oder? Irgendwie muss dieses Signal abgeschaltet werden, oder? Ja. Irgendwas. Und dann ist die Sache halt durch.
Irgendeine Rückkopplung einbauen, irgendeinen Tachyon-Impuls zurückschicken.
Aber man sieht natürlich schon definitiv die Geschichte auf, also den Fokus auf Seven of Nine halt, ne? Also das wird schon, finde ich, ziemlich deutlich, ne?
Ja, ja, die rückt schon ziemlich in den Mittelpunkt rein.
Ja. Dann sind wir bei Inhumane Praktiken.
Die war gut.
Die war gut. Das ist eine Belana Torres-Folge, ne? Die von so einem Wesen angegriffen wird.
Ja, noch nicht mal. Belana ist da eigentlich eher...
Ist eine Holodog-Folge eigentlich, ne?
Mittel zum Zweck ist eher eine Holodog-Folge.
Genau, sie wird ja von...
Da wird wieder ein großes Dilemma aufgemacht, ne?
Ja.
Ob man das Ganze beantworten kann.
Genau, sie wird von so einem Wesen angegriffen und das besetzt sie, also sie liegt dann da und ist quasi von diesem Parasiten umschlungen und dann muss der Holodog irgendwie eine Möglichkeit finden, den zu entfernen und es gelingt ihm nicht und er stößt dann auf diese Forschung von einem kardassianischen Exobiologen, meine ich, ne? Und der wird dann am Holodeck geschaffen und die arbeiten dann zusammen, Torres zu retten und sie merkt aber irgendwann, dass er jemand ist, der, ne, und pipapo, inhumane Praktiken gemacht hat, wie die Folge halt auch heißt. Und das führt dann zu der Diskussion.
Das merkt ein anderer Crewman.
Genau, stimmt.
Ich glaube, Bajorana war es gewesen.
Ja, genau.
Der sagt dann, oh, dieses Monster. Und der Doktor war ja komplett angetan von ihm.
Ja, und das ist dann die Frage, könnte rechtfertigt es mit, weiß ich nicht, rechtfertigt es mit, um ein Leben zu retten, mit Herrn Mengele zusammenzuarbeiten. So ungefähr Ist ja die Aussage in dieser Folge.
Es ging ein bisschen weiter. Es ist eher so, es ist rechtfertigen, Leben zu retten, aufgrund der Forschung, die ein Herr Mengele mal gemacht hat.
Ja, weil, stimmt.
Ich sag mal, es ist ja nicht wirklich. Die Daten hatten sie ja schon gehabt. Ne? Von daher hätte ich im Endeffekt gesagt, naja, es geht um ihr Leben irgendwo, okay. Das ist zwar alles nicht sauber und total menschenverachtend wahrscheinlich gefunden worden, aber wenn doch die Ergebnisse jetzt nun mal da sind, warum soll man sie nicht einsetzen?
Ja, was ist Jane, das ist ja dann auch eine Entscheidung, die Janeway über sie hinweg trifft, was ja auch noch eine zweite Ebene, glaube ich, ist, ne, in dieser Folge, weil wir sehen ja, dass sie als Patientin sagt, sie möchte nicht von ihm behandelt werden, ne?
Ja, ja.
Und der Captain sich da quasi drüber hinwegsetzt, weil er sagt, ich will meinen, was ja auch am Ende noch, glaube ich, zu so einem Gespräch zwischen ihr und
ja, so hört es auf,
genau,
noch zusammen im
Quartier. Das Janeway, und da ist Janeway sehr stark, finde ich. Dass sie in solchen Entscheidungen, dann eine Entscheidung zu treffen, ne, das zeichnet halt auch so einen Commander aus halt, ne?
Janeway war in der Staffel sowieso recht hart geworden. Ja. War ja direkt schon in der Nachtfolge, also in der allerersten Folge, da war sie ja so zurückgezogen. Hm. Ich fand diesen Bruch oder diesen Umschwung auf dieser Härte, fand ich schon ein bisschen stramm. Das war von der einen auf die andere Staffel, war sehr holzhämmerig. Aber sie bleibt dabei. Also sie ist in der Staffel, auch jetzt in der nächsten Staffel noch, finde ich sie ab und zu ziemlich resolut.
Ja. Also, ja. Hättest du dich auch so entschieden wie sie? Wie Janeway?
Ich hätte mich an Janeways Stelle auf jeden Fall so entschieden.
Hm. Ja, sie sagt auch, der Tod meines Chefingenieurs war keine Option, ne?
An Belanas Stelle, ich weiß es nicht, weil ganz ehrlich, ich denke mir dann eher so, naja, ich hänge an meinem Leben, wo soll ich unterschreiben?
Ja, das ist auch so, um Himmels Willen, mein Gott, lieber Gott, ich habe Frau und Kinder, nimm sie. Genau. Ist gut zu wissen, ne? Das ist auch gut, lieber Gott. es ist Micha, steht wieder vor der Himmelstür, pst, sag, wir sind nicht da, pst.
Also es ist wie bei, wo wir schon mal drüber geredet haben, wie bei Matrix. Ich hätte dann mein Steak gerne Medium.
Ja, ja, ja. Ja, es ist eine ganz okay, es ist wirklich eine okaye Folge, das muss man echt sagen. Ja, ne?
Das war halt nicht ganz so platt, hat wieder ein bisschen zum Nachdenken animiert.
Ja.
Die war echt, kann man stehen lassen. Also war in der Staffel auf jeden Fall eine der stärkeren Folgen.
Ja, die nächste fand ich ein bisschen lame. 30 Tage ist, wenn ich das richtig weiß, dieser mit diesem Wasserplaneten und mit Tom Paris, der sich dann auch über Janeways Entscheidung hinwegsetzt und quasi die erste Direktive und ihren Befehl missachtet. Und ja, dann,
aber die war insofern noch interessant, weil man doch wissen wollte, wie ist er jetzt in den Knast gekommen, weil es beginnt ja damit, dass er halt unter Arrest gestellt wird.
Und degradiert wird.
Muss ja dann, genau, das, ja, das noch zusätzlich. Und die Folge erzählt ja dann so ein Stück, wie das Ganze passiert ist. Und da meinte ich anfangs, da kommt jetzt am Schluss bestimmt irgend so eine lahme Auflösung und alles ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Und das hat sich der Folge hoch angerechnet, dass es ja eben nicht so war. Er wurde ja dann wirklich degradiert. Er war ja die komplette Zeit da im Knast drin. Fand ich nicht schlecht.
Wo er einen Brief an seinen Vater geschrieben hat, ne?
Richtig, richtig. Die Story selber, wie passiert ist, war eigentlich recht lame.
Ja, aber das stimmt.
Trotzdem war konsequent für die Zeit.
Ja, gut, 30 Tage ist halt jetzt, ja, und die Degradierung zum. Geil wäre, sie sind der Assistent von Fenrich Kim. Nein! Ja, es war okay. Ne? Kontrapunkte war, glaube ich, die Folge, wo sie die Telepathen verstecken mussten, ne?
Ah, die war auch, doch, die war ganz gut. Die war ganz gut.
Da fand ich diese.
Spezies, die ja immer die Inspektionen gemacht hat.
Ja, genau, das war gut. Und das fand ich auch.
Dann
gut.
Hat ja der Commander quasi vorgetäuscht, dass er sich in Janeway verliebt hat. Doch, die war gut. Die fand ich wirklich ganz gut.
Ich fand diesen ersten Teil.
Der Typ auch sympathisch.
Der Typ war gut, ja. Aber ich fand tatsächlich den ersten Teil der Folge stärker, wo man diese Inspektionen und so gesehen hat. Diesen Teil fand ich irgendwie stärker und irgendwie fand ich das auch ganz gut, dass sie sich auch mal quasi sowas stellen mussten, ne? Dass sie nicht einfach so hier Sternflotten-like, wir können überall durchfliegen, weil wir haben eh immer die beste Technologie und das mächtigste Schiff irgendwie, sondern dass wir uns tatsächlich mal so den Gegebenheiten der örtlichen Regierung quasi unterwerfen müssen und die wollen halt keine Telepathen und dass man sich da so ein bisschen unterwerfen musste und dann halt das zulassen musste, dass diese Untersuchungen gemacht werden. Diesen zweiten Teil mit dem, den fand ich okay. Okay, war in Ordnung, die Folge.
Es war halt auch so, man wusste nicht richtig, ist er jetzt lieb, ist er nicht lieb. Die war wirklich okay gewesen. Dann auch die Idee, dass sie die ganzen Telepathen samt Tuvok immer in Musterpufferspeicher vom Transporter gelegt haben, damit man sie nicht findet. Also die hatte durchaus ihre Ideen gehabt. Und
ja, glaub, richtig,
der Typ,
richtig.
Der Schauspieler, war echt gut gewesen. Und ich fand es nicht schlecht. So,
ja,
sehe ich auch. Kann man auch noch stehen lassen.
Ja, und dann kommt eine Highlight-Folge, die ich auch schon mal sehr ausführlich bei Not im Krempel besprochen habe, Verborgene Bilder. Die habe ich mit dem guten Christoph da schon mal sehr intensiv besprochen, die Folge, eine Holodog-Folge.
Daher wusste ich auch schon, was da alles passiert.
Ja, ja, tatsächlich ist die auch wirklich sehr, sehr gut. Der Holodog muss eine Entscheidung treffen, welches Leben er rettet. Er hat zwei Patienten und die haben beide die exakt gleichen Verletzungen und er muss dann eine Entscheidung treffen und er entscheidet sich für die Person, die er ein bisschen besser kennt, nämlich Harry Kim und nicht die Namenslose, also die, naja, oder eher den Gaststar der Woche, eine ganz nette junge Dame und landet dadurch in einer moralischen Feedbackschleife, weil er aufgrund dessen er sich für das Leben des einen und gegen das Leben des anderen entschieden hat, ne? Und das ist eine ganz, ganz starke Folge, finde ich,
die Robert Picardo und
Janeway halt auch sehr gut, dass sie ihn immer erst zurücksetzen quasi, weil sie irgendwann sich nicht mehr zu helfen wissen, weil er immer wieder es in Ausrastern endet, was so in so Szenen ist, wie wo er auf dem in der Kantine ist und bei Neelix diese Szene, wo er dann so diese zwei Obststücke in der Hand hält und sagt, sie sind...
Das war schon ein bisschen zu, das war haarscharf dran drüber zu sein.
Findest du? Echt?
Ja, das war so haarscharf. Es war echt noch gut. Es war so haarscharf davor, dass es schon ein bisschen drüber war.
Ich finde die großartig, ehrlich gesagt. Wenn er sagt,
die Folge hat nur einen Fehler. Er hat sich halt falsch entschieden. Das ist halt der größte
Fehler
in der
Folge. Ja, weil das Problem ist einfach, dass das andere Mädel, das wäre nur, weißt du, sie schien ja Everybody's Darling. Das Problem, das habe ich auch in der Not im Krempel-Folge gesagt. Wir kannten die nicht. Hätten wir die vorher mal ein paar Folgen, wenigstens mal ein paar Mal gesehen. So hat es tatsächlich, aber so hatte es den Effekt in der Folge, dass man mit ihm ja quasi mitgedacht hat, ob das nicht wirklich irgendeine Invasorin war oder so, weißt du? Weil wir sie ja auch nicht vorher kannten. Das war ja der Kniff daran. Hätte man, einerseits wäre es emotionaler gewesen, hätte man sie ein paar Folgen vorher schon gezeigt. Und sie schien ja so eigentlich die perfekte Mitglied der Besatzung zu sein. Junges, hübsches, nettes Mädel, ne? Und die alle gemocht haben. Dann wäre die
Folge durchaus noch ein Tick besser gewesen, wenn man so schon so zwei, drei Folgen gesehen hätte.
Aber der Gag, das war einerseits war das der Gag, aber dass man die erste Hälfte mit dem Holodog zusammen die Theorie hatte, dass das wirklich nur ein Alien war, das sich da irgendwie eingeschleust hat oder so. Ne? Weil wir uns ja genauso wenig wie er an sie vorher erinnern konnten. Das war ja der Gag daran. An dieser Folge.
Ja, stimmt.
Das war der ganze Twist daran im Prinzip. Trotzdem wäre das andersrum ein bisschen schöner gewesen und die am Ende fehlen halt ein paar Minuten, finde ich. Es wird ja auch nicht final aufgelöst, aber hätte man hinten noch vielleicht nochmal 15 Minuten länger Gespräche so zwischen Janeway und dem Holodog gehabt, glaube ich, wäre es besser gewesen, als ihn dann mit diesem Buch dazulassen und er liest dann halt so einen Text und so. Und klar hat man mit ihm vorher geredet, aber irgendwie auch, ich finde diesen Vergleich, den er anstellt mit diesen Fruchtstücken sehr, sehr geil, wo er sagt, ja, was ist, also eigentlich ist es ja ganz einfach, sie haben zwei Patienten, sie wiegen ab, ne? Welcher Patient hat die besseren Überlebenschancen, ne? Den behandeln sie, ne? Bei wem die Chancen einfach besser aussehen, dass er es überlebt, wenn sie nicht genug Zeit haben, beide zu behandeln. Was ist aber, wenn beide exakt die gleiche Lebenschancen haben? Da ist natürlich die Frage, ob sowas exakt wirklich so gleich sein kann. Aber er sagt dann ja, und ich entscheide mich halt für den ich länger kenne. Und dann wirft er ja die andere weg. Weißt du? Die gegen die er sich quasi entschieden hat, die Frucht. Und das ist schon echt stark, finde ich. Ja. Du siehst, sie schwärmen ein bisschen für diese Folge.
Ja, wie gesagt, alles in allem gut. Die war auch gut. Die war auch gut. Dann Chaotikas war. Ich weiß, die hat dir wahrscheinlich anfangen. Gar nicht.
Nee.
Doch, mir gefällt sie aus dem Grund, weil ich halt schon ziemlicher Flash Gordon-Fan war von der alten Serie und die hatte ja genauso eben diesen Charme. Doch, die hat mal gefallen. Die Folge an sich war auch storymäßig große Grütze gewesen. Da treffen sie auch auf dieses photonische Leben. Der Doktor gibt sich als Präsident der Welt aus. Das war ein bisschen cheesy, aber ich fand das Setting und so, ich fand das ganz schön, mal wieder sowas zu sehen in der Art.
Ja,
aber das ist halt, wie gesagt, rein
nur Geschmackssache.
Die Story selber war, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Ja. Auch die passt auf dem Post-it drauf, aber war schön anzusehen. Es war auch ganz witzig, vor allem als Janeway dann so nach und nach dann so gesagt hat, ja, damit verbringen sie ihre Freizeit.
Ja. Wer kennt es nicht, ne? Aber wer kennt das nicht irgendwie, dass Leute einem sagen, Mensch, das machst du in deiner Freizeit? Ne? Du redest mit anderen Leuten.
Was redet ihr?
Mit Leuten im Internet über Chaotikas Braut?
Du hast 57 Kassetten von VHS digitalisiert.
Ich wahnsinnig. Ich freue mich immer noch, wenn du Gameboy-Spiele postest im Moment auf Twitter.
Hallo, mein größtes Erfolgserlebnis diese Woche, das Einlöten des Beaver-Chips.
Super. Das ist wirklich großartig. Da fand ich deine Videos, also die Fotos auch sehr geil. Von den Grafiken, man hat es echt gesehen.
Naja, das war eine Zerreißprobe von meiner Nerven.
Ja, Schwere ist auch so eine, ne? Wir stürzen auf dem unwirklichen Planeten ab und müssen uns quasi ein bisschen, durchschlagen. Ne? Und da sind auch andere, die abgestürzt sind und
Das ist eigentlich finden sie nur eine Frau, verliebt sich in Tuvok. Tuvok verliebt sich auch eigentlich in sie, aber ja, voll unter Kontrolle. Ich glaube, Paris war es, stichelt dann immer so von wegen, Tuvok soll sich doch gehen lassen, weil wer weiß, ob man überhaupt wieder jemals zurückkommt.
Ist okay.
Hätte man könnten mehr draus machen.
Also, ist okay.
Da hätte man könnten Tuvok halt mehr in so ein
Love Interest.
Euphorie. Dann Euphorie.
Ja, das ist halt die Folge, wo die alle ja so euphorisch sind und was ja auch schon so ein bisschen, da gab es ja eine TNG-Folge, die auch so ein bisschen so ähnlich war, ne?
Stimmt.
Das gefährliche Spiel oder irgendwie so.
Ist die einzige, die normal bleibt.
Ja, genau. Und alle anderen sind total wirklich absurd euphorisch und das ist dann der Effekt, ne? Und
genau, von diesem
Falle,
Monster.
Ja, ist okay. Ist okay. Es ist halt, es ist so ein
Ahab-mäßigen Typ.
Ja, es ist dann so eine Folge, das ist so ein Drehbuch, das wäre für Data für TNG geschrieben worden, weißt du? Irgendwie, finde ich.
Ja, genau.
Ist okay, aber irgendwie auch nicht wirklich spektakulär, ne? Ja, dann sind wir wieder bei den Borg mit dem Zweiteiler, das ungewisse Dunkel. Borg Queen ist wieder da, sie will Seven of Nine zurück, weil alle wollen Seven of Nine, ne? Ich glaube, damit.
Das war ja alles von langer Hand geplant.
Ja. Da fängt schon an, dass die Borg-Geschichten mehr so ein bisschen. Oder? Also, wir haben da eine andere Darstellerin, meine ich, in dem Zweiteiler, die die Borg Queen spielt. Also nicht mehr die gute Alice Creek, die sie dann im Finale wieder spielte. Aber es ist, okay, die Borg Queen ist wieder da und Und alle 10 Folgen müssen wir jetzt zu den Borg.
Ja, so ein bisschen fühlt es sich so an.
Ja, das, irgendwie ist es so. Wir sehen ein bisschen mehr vom Kollektiv und und wir sehen natürlich vor allen Dingen, dass Janeway und so ja endgültig bereit ist, etliches zu tun für Seven. Ne?
Ja gut, aber besser die Borg als die Kaysen.
Definitiv. Obwohl sie wirklich ein bisschen was von dem Mythos zerstört haben, dadurch, dass sie es irgendwann, weißt du, immer dann, wenn dann plötzlich die Motivation eines Volkes eine Person ist oder so, wenn das, ich finde, das entzaubert immer so viel, weißt du? Weißt du, das ist so, das wäre so, wie wenn jetzt der ganze, wenn jetzt im 30. Jahrhundert demnächst alle nur noch die Michael Burnham toll finden.
Ja, erschreckend, aber es könnte so sein.
Verdammt, da sind wir. Okay. Generationsschiff.
Die Folge, die hattest du, glaube ich, in einem Cast und uns mal verwechselt. Da trifft sie nämlich dann auf ihre Eltern wieder oder zumindest auf ihren Vater.
Das hatte ich verwechselt, stimmt. Und da sind auch die Rückblenden-Szenen. Ne? Es geht ja darum, dass sie eigentlich, sie wollen ja was, sie brauchen ja so ein Stück Technologie und dann planen sie quasi einen Heist auf einem Borgschiff. Ne? Und damit der gelingen kann, muss Seven sich quasi opfern. Oder opfert sie sich, ne? Obwohl, dann hätte sie auch gleich sagen können, gib uns das Teil und ich komme zu dir, Schätzelein. Ne? Ja. Aber nichtsdestotrotz. Trotzdem ist diese Story mit den Eltern irgendwie sehr merkwürdig, obwohl ich die damals immer cool fand. Aber wie konnten die ein Borgschiff so lange beobachten und im Delta-Quadranten und alles irgendwie, weißt du?
Das war im Delta-Quadranten.
Ja.
Das war die Frage.
Na gut, dann sind wir aber auf dem
Generationsschiff, genau.
Dann landen wir auf dem Generation.
Hat Kim seinen Love Interest gefunden?
Oh, sein Love Interest ist aber, glaube ich, jemand, der, die ist auch so eine kleine Horror-Ikone, ne? Ist das nicht Melinda?
Da hat sie so ein bisschen verliebt jetzt.
Ja, das ist, ich komme nicht drauf. Ist das Dera Tal? Ich weiß es nicht. Na, auf jeden Fall, ja, Kim, ne, sie reparieren ein Schiff, er quasi so ein bisschen seinen Außeneinsatz da, verliebt sich in, genau, doch, genau, Varro Tall ist das, genau, ja, stimmt.
Gedankennotiz.
Also die Schauspielerin heißt anders, wenn du das meinst.
Ich bin ein Meister des Googlens.
Ja, ja, diese Fähigkeit ist spektakulär. Ja, und er hat dann mit ihr eine Affäre und ja, boah. Das darf
da
er nicht.
Da war Janeway schon ziemlich arschig drauf, ne?
Ja.
Weil die stellt ihn ja so richtig brutal in den Senkel.
Ja, aber richtig, oder? Aber so wirklich, ne? Hm. Aber alles in allem, ich fand die nicht besonders spektakulär oder besonders interessant, nee, diese Folge.
Das war auch so eine typische, gefühlt 90er-Jahre-Serienfolge.
Hm. Ja, total. Generisch irgendwie. Total. Ja.
Und dann kommt mein absolutes persönliches Lowlight.
Ja, das ist die Folge. Ich glaube, die Folge habe ich dir eigentlich schon mal erzählt, weil ich dachte, die wäre schon gewesen. Ne? Ja,
das war der Riesenspeller.
Das ist der zweite Teil quasi von, ne, wir sehen da Paris und Belana, die heiraten und dann, ne, das Schiff fängt an sich zu verformen, immer mehr werden krank und es gibt so einen Verfall der Crew und das sind dann
lösen
quasi
sich auf in Matschepampe.
Genau, das ist dann die Wesen, die Duplikate aus der vierten Staffel aus der Folge gewesen sind halt, ne, und das ist gar nicht die Voyager.
Die ganzen vorangegangenen Folgen, das jetzt die Voyager, die sich in Matschepampe aufgelöst hat?
Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht.
Und haben jetzt Tom und Belana geheiratet? Ja oder nein? Da hatten wir ja auch schon neulich
das hast du mich gefragt. Genau, das hast du mich gefragt. Und wir können es ein bisschen spoilern. Ja, klar können wir spoilern. Die heiraten also auf der richtigen Voyager erst in der siebten Staffel. Also erst noch ein bisschen hin. Ne? Ja, aber man erinnert sich tatsächlich an diese Szene und deshalb denkt man immer, dass das viel früher gewesen ist. Obwohl ich ehrlich gesagt wirklich ein bisschen mit der Crew mitgelitten habe. Ne, als sie dann immer mehr zerfallen ist und so. Also da habe ich mir dann schon. Und Janeway aber auch nicht aufgeben wollte, ne? Denn irgendwann wird ja klar, wir würden das
ja auch so, das nicht. So richtig verwerfen mit Chakotay.
Ja, aber ganz ehrlich, du hast vorhin das gesagt in einem anderen Bezug, aber sie hat langsam was Captain Ahab-mäßiges, oder?
Ja, schon.
Ja, so ein bisschen, ne? Und wo die sich dann am Ende endgültig auflösen und dann der echten Voyager begegnen, die sie aus irgendeinem Grund überholt haben müssen.
Ne? Ja, Abkürzung genommen.
Ja, oder? Geht ja nicht anders. Die sind ja vom selben Start
los. Es war alles zu spät, um sie zu kontaktieren und echte Voyager weiß quasi gar nicht, wem sie da begegnet ist.
Ja, richtig. Schade, ne? Ich fand es trotzdem ein bisschen schade. Muss ich sagen. Also jetzt, ich hätte die nicht dauerhaft da gebraucht, aber irgendwie ist es mir ein bisschen nahe gegangen, was ich nenne es mal der Schleim-Crew passiert halt.
Wenn,
ne?
Wenn man sich in die Lage reinversetzt, ja.
Als denen das klar wird, dass sie das nur Kopien sind.
Da
ne?
dachte ich mal wirklich, Alter, dass man so einer Folge noch eine Fortsetzung widmen kann.
Merkwürdig, ne? Man lässt so viel gut.
Schon echt mies war.
Ja, aber man lässt
jetzt hier nochmal einen draufsetzt, ne?
Aber man lässt so viel Gutes liegen und so eine Folge wird fortgesetzt, ne? Komisch,
ja,
ne?
Ja.
Ja, überhaupt. Ich fand sowieso, dass da eine Menge Lückenfüllerfolgen waren, wie hier auch der Kampf. Ne? Ich mag Boxen, aber irgendwie kann
Boah,
ich.
Nee, die
fällt
war
mir
auch,
zu der
war,
Folge.
Das war so ein Dreck, die Folge.
Ja, Chakotay und, ne, und Stimmen, die er hört und er glaubt, er wird verrückt und so, aber ganz ehrlich, viel mehr fällt mir zu der Folge auch nicht ein.
Ja, ja, diese Wesen kommunizieren ja über Chakotay damit, weil er irgendeine Krankheit, glaube ich, hat oder er hat ja irgendeinen Gendefekt.
Ist immer so, ja.
Dadurch ist er ja anfällig dafür und da dachte ich mal schon, warum der Gärtner von der Sternflottenakademie jetzt auf einmal seinen Boxtrainer, genau.
Ja, ja, ja. Ist das aber, ich glaube, das ist doch die Folge, wo wir am Anfang aber trotzdem nochmal ein paar Aufnahmen von der Sternflottenakademie, vom Sternflottenkommando sehen, ne? Oder? Nee, ist sie nicht. Ist sie nicht. Vergiss es. Ist sie nicht. Nee. Habe ich verwechselt.
Da dachte ich mal, Chakotay, für das, dass er ja so mega gern hier diese Boxsimulation macht, das hört sich ja alles so an, als ob das ja sein absolutes Mega-Hobby wäre. Also er macht einen arg untrainierten Eindruck, muss man sagen.
Absolut. Wie gesagt, es ist wirklich keine gute Folge. Leider wie einige, die wir im Moment halt haben. Ne? Die Denkfabrik hingegen war sehr gut.
Die hat mir aus einem Grund gefallen, nämlich Jason Alexander.
Jason Alexander ist
direkt erkannt, das ist ja George. Und ich bin ein riesen Seinfeld-Fan.
Ja, und er ist ein ganz großer Star Trek-Fan und deshalb wollte er
unbedingt mitspielen. Ja, der hat ja auch bei Orville mitgespielt.
Ja, ja, ja. Und er hat auch irgendwelche Making-of oder irgendwelche Galen mal zu Star Trek gemacht und irgendwelche Veranstaltungen moderiert und so. Also er ist ein ganz großer Star Trek-Fan. Und dann wollte
er. Du siehst direkt, dass er es ist. Auch unter absolut, der ganzen absolut. Schminke und so. Es ist so typisch.
Aber das Geile ist halt, die Voyager ist dann halt in so einer Situation, wo sie sich immer mit immer mehr so durch um ein Gebiet durchkommen muss und es gibt ganz viele Schiffe, die es auf sie abgesehen haben und dann taucht halt diese Denkfabrik auf und die stellen sie quasi vor ein unlösbares Problem, was sie bereit sind zu lösen, wenn sie was dafür kriegen. Und eins, was sie dafür wollen, ist natürlich, weil alles wollen, Seven of Nine. Das wird uns ja jetzt an jeder Ecke gesagt, jeder will Seven of Nine. Ich kann es verstehen.
Ich kann es auch verstehen. Und auch dann, wenn es nie so mein Fall war, verstehen kann ich es.
Absolut. Wenn bei der Auswahl da, wen hättest du denn genommen? Also jetzt, weißt du, also jetzt im Sinne von
um einen. Ich muss immer noch gestehen, dass ich von der jungen Janeway echt angetan bin.
Weil von der jungen Janeway? Was ist das?
Ja, also Janeway zu der Zeit.
Ja, sie hat so, sie hat so was Herrisches, ne? 50 Shades of Janeway.
Nee, also ich fand wirklich,
ja, aber da wird uns halt, ne, er will halt Seven bei Borg-Technologie und Pipapo und alles und dann müssen sie irgendwie diese Denkfabrik, wie schlägt man eine Denkfabrik? Und da muss ich sagen, finde ich immer noch diese Szene super, wenn die in der Kantine sogar mit ihren Feinden da sitzen und drüber nachdenken. Das ist immer noch großartig. Ja. Wenn die da alle in Denkerpose um diesen Tisch rumsitzen, inklusive mit diesen Hazari da, die eigentlich ja ihre Feinde dann sind.
So Ölgemälde malen. Das sind alles wie so griechische Götter.
Ja, oder es wäre perfekt das letzte Abendmahl, weißt du?
Ja.
Das wäre super, mit dem Hazari am Tisch und so, und das ist super. Ja, und das am Ende gelingt es ihnen halt auch und durch so einen solchen Trick und so. Aber es endet, also der Trick ist halt so ein bisschen so, wie wir es schon einige Male haben. Janeway und Seven werden irgendwie entführt und denen gelingt es dann da rauszukommen. Das haben wir schon mal gesehen, also mehrfach sogar schon.
Ne? Ja, ist aber so klassisch immer, ich könnte mich als Köder anbieten, aber nein, das ist viel zu gefährlich.
Wir schicken Kim. Ne? Ja, und aber Jason Alexander ist halt großartig, ne? Diese Ruhe, die er auch ausstrahlt, ne? Ja,
Gott, super. Mach das, ne? Das ist genau sein Ding gewesen.
Ja. Ja, dann haben wir verheerende Gewalt. Hier ein Müllfrachter, der Melon, der da in Not geraten ist, die beamen rüber und Torres will denen helfen und die sind aber nicht gerade die nettesten Menschen auf diesem Planeten halt, ne?
Das ist quasi der Klabautermann.
Ja, es ist ein guter Vergleich, ja, aber auch echt, ehrlich gesagt, nicht spektakulär, oder?
Ja. Okay. Dann Liebe inmitten der Sterne, die fand ich irgendwie ganz schön.
Ja, der Doktor, ich glaube, er unterrichtet Seven ja so soziales Verhalten und so, ne? Und
der Doktor verliebt sich irgendwie ein bisschen in so.
Ja, genau.
Die fand ich eigentlich ganz schön. Die war ein bisschen witzig gewesen, als der Doktor dann probiert, hier das alles beizubringen, dass sich mit dem einen namenlosen Typ dann trifft.
Chapman heißt er.
Auch nie wieder sehe.
Chapman. Ja. Ja, ja, er hat meinen Namen, ne? Ja, ist okay. Also das ist halt witzig, wenn, das ist so wie wenn, ich muss immer diesen Data-Vergleich machen, so wie wenn Data dir was über Menschlichkeit beibringt. Aber bei Data hat es irgendwie.
So. Das ist wie so eine Blaupause. Ja. Die kannst du so drüberlegen, ne?
Es funktioniert beim Holodeck auch und so. Es ist so ein bisschen so eine auflockernde Comedy-Folge, ne?
Ja, ne? Ja, so ein bisschen. Was hatten wir dann?
Dann haben wir 2359. Wir sind im Jahr 2000 angekommen. Wir sind beim Millennium Gate angekommen und wir sehen die gute Shannon O'Donnell, eine Vorfahrin von Janeway, die mit dem Auto liegen bleibt.
Was machen wir jetzt? Wir haben im Moment kein Geld für irgendeine größere Produktion.
Wirkt
Lass
so,
uns
ne?
was in unserer Zeit spielen.
Es wirkt so, ne? Und ich kann dir sogar sagen, warum das so ist. Wir nähern uns nämlich schon mit großen Schritten dem Staffelfinale und ich glaube, das ist so ein bisschen Sparfolge gewesen.
Ja, genau.
So ein bisschen. Das war wie diese DS9-Episode, wo sie in der ganzen Folge nur diese eine Frau von dem Planeten abholen wollen und die ganze Zeit nur über Audio mit ihr gesprochen haben und am Ende war sie tot in der Höhle. Ne?
Oder wie Orville, wo sie das ganze Geld für den grandiosen Zweiteiler auf Isaacs Welt da verpasst
haben. Dafür haben sie die ersten paar Folgen ein bisschen sparsamer gefühlt, so ein bisschen inszeniert halt. Ne? Ja, ich muss sagen, ich mag solche Folgen und
fand die auch ganz unterhaltsam. Die
hat mich unterhalten, ist halt auch, ich fand, da ist halt wieder, das hat einen so wieder an das Jahr 2000 so erinnert, ne, mit dem Millennium Gate und alles und so diese ganze Stimmung, die es da so gab, so um die Jahrtausendwende rum.
Ich fand es irgendwie ganz interessant, dass halt die Vorfahren ja dann doch gar nicht so war, wie Janeway es die ganze Zeit geglaubt hat.
Genau, ja.
Fand ich so ein netter Gedanke.
Ja, stimmt, ja. Ja, dann haben wir beim Relativity. Ja, Captain Braxton vom Föderationszeitschiff, von dem wir auch noch nie vorher was gehört haben. Und natürlich will er auch Seven. Ne? Und er schickt sie auf eine gefährliche Mission. Sie soll eine verheerende Waffe aufspüren,
die
ein Saboteur vor Jahren auf der Voyager versteckt hat. Und da scheitert sie immer mal wieder dran. Ist nett, ist unterhaltsam, ne? Hat halt die typischen Probleme, was so eine Zeitreisefolge mit auf sich bringt. Und ist tatsächlich, finde ich, geklaut aus der einen Deep Space Nine-Folge, wo O'Brien mehrfach zurückgeschickt wurde. Ne? Weil es hat doch fast denselben Ablauf, oder?
Ja, da gibt es bestimmt auch noch Sekundärliteratur dazu.
Ja.
Ich glaube, Tau könnte jetzt bestimmt was dazu sagen.
Glaube ich auch.
Weil in einer Szene nämlich, als sie dann nämlich auf die Relativity, was ein Zungenbrecher, draufkommen, erkennt Janeway ja das Schiff direkt. Da sagt sie ja noch, wir sind auf der Relativity.
Ja.
Und da dachte ich mal, woher weiß die das jetzt?
Ja, sie hat das Drehbuch gelesen.
Instant Videokassetten.
Ja.
Heiße Scheiß. Ja, also, da gibt's, kann ich mal gut vorstellen, dass es da noch irgendwo apokryphisch was gibt.
Ja,
aber die Folge an
sich. Es wirkt tatsächlich, wenn wir jetzt mal so durch die Folgen swipen, irgendwie so von den Ideen wie Recycling von anderen Serien, ne? Von anderen Star Trek-Serien.
Die ganze Staffel fühlt sich an wie jede andere Serie in dem Zeitraum auch.
Ja, wie so, total,
so ne? Typisch generische Folge. Das könnte Baywatch sein, das könnte, was weiß ich, eine Folge Picket Fences sein.
Also, was hast du denn gegen?
Nee, Picket Fences ist mega.
Ja,
mega,
ich grad, aber Picket Fences, Tatort, Gartenzaun, bitte.
Mega-Serie.
Wie weißt du, wie das
fühlt sich so an? Weißt du, du nimmst irgendeine Serie und setzt halt so ein bisschen Star Trek drauf.
Weißt du, wie der zweite deutsche Titel von Picket Fences, Tatort, Gartenzaun war?
Ja.
Weißt du, wie der war?
Gartenzaun.
Nein, es gab noch einen anderen. Die Serie wurde nämlich nochmal wiederholt komplett, aber musste einen anderen, aus rechtlichen Gründen, einen deutschen anderen Namen bekommen.
Echt?
Ja, sie hieß dann Rome. Eine Stadt im Zwielicht. Mhm. Ernsthaft, ja, wirklich.
Ich kenne die echt nur noch als
Tatort. Ja, da lief sie auf ZDF und, auf Sat.1 und dann irgendwann wurde die aber nochmal komplett wiederholt, da allerdings tatsächlich unter dem Titel Rome, eine Stadt im Zwielicht. Kannst du auch den Wikipedia-Artikel entnehmen, wenn du mir nicht glaubst.
Das war eine grandios gute Serie.
Fand ich super. Tom Skerritt, ne, war super. Ne, und hier Fidus Finkel als Anwalt, war super. Großartig. Picket Fences.
Da gab es auch Crossover zu Chicago Hope. Chicago Hope hatte ich auch geliebt.
Ja, es war alles diese David E. Kelly-Serien.
Zurück zum Thema. Ja, das fühlt sich halt die ganze Staffel so an.
Die nächste Folge ist meiner Meinung nach auch, im Prinzip haben wir die auch schon mal bei TOS gesehen. Holodog, ne? Ist das nicht das mit der Sonde, die eine Massenvernichtungswaffe ist?
Das hast du, glaube ich, sogar schon bei Voyager selber gesehen.
Ja,
das
einmal
war ja fast wie die Dreadnought-Folge.
Ja, es war wie die Dreadnought-Folge und es war wirklich, es ist eine typische TOS-Folge von der Idee, wo am Ende Kirk quasi die Sonde, also die Massenvernichtungswaffe bequatscht, oder?
Doch wie damals in der Schule, gib mir mal deinen Aufsatz, ich schreibe den jetzt einfach ab, ändere da ein paar Sachen und es fällt keinem
auf. Aber wirklich nicht besonders, also ich fand sie nicht besonders toll, ehrlich gesagt. Ne?
Nee, das ist...
Ja, dann haben wir wieder einen Zweiteiler, um die Staffel abzuschließen. Equinox. Du hast schon gesagt, fandst du nicht gut.
Nee, gar nicht, ne? Und das, ganz ehrlich, das war der Auftakt zur bisher miesesten Staffel ever. Da kommen wir dann mit Sicherheit beim nächsten Mal dazu. Aber Staffel 6 ist bisher mein absoluter Tiefpunkt der ganzen Serie.
Ja, also das Equinox-Ding, sie stoßen halt auf die Equinox, auf ein anderes Föderationsraumschiff, die sind auch im Delta-Quadranten gelandet, aber die haben halt quasi, die sind ein bisschen schneller zurückgekommen, weil sie halt Wesen gefangen haben und deren Vernichtung, was am Anfang nicht beabsichtigt war, aber führte halt zu so einer Art Energieausstoß, was halt die Antriebe mehr Energie und sie schneller gemacht hat und damit haben sie dann halt irgendwann nicht mehr aufgehört, ne? Und dann gibt es halt das moralische Dilemma, man kann auch nicht irgendwelche Wesen töten, nur um nach Hause zu kommen halt. Ne? Was wäre ja auch schon so ein bisschen, und das führt halt dazu, dass dann beide Crews einen Kampf miteinander ausführen. Die Darsteller der Equinox-Crew, die sind leidlich bekannt oder sogar zum Teil doch recht bekannt. Und es ist halt so ein bisschen sehr aufwendiger Zweiteiler für so ein Staffelfinale. Mit auch einem vermeintlichen Tod am Ende des ersten Zweiteilers, wo man zumindest glauben könnte, dass Janeway stirbt. Ne? Mhm. Ja, tatsächlich war es zu der Zeit, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch eine Option, dass Kate Mulgrew die Serie verlässt. Und das war so tatsächlich mit einer der Möglichkeiten, warum man das so geschrieben hatte. Ne? Aber John Savage ist den Captain hier, der spielt übrigens Captain Rudy Runson. Ist das nicht ein super Name? Rudy Runson. Großartig. Und dann für mich ein Highlight, Titus Villa als Lieutenant Commander Maxwell Buick. Der hat nicht nur in Sons of Anarchy eine fantastische Nebenrolle gespielt. Momentan wird man ihn öfter sehen, wenn man sich mal Bosch auf Amazon Prime ansieht. Und das ist irgendwie eine der wenigen Krimiserien, die ich mir ansehe. Titus Wheeler ist super. Ja. Wie gesagt, sonst, also ich finde ihn jetzt okay, aber auch nicht wirklich spektakulär, ne? Also.
Ich bin jetzt bei der sechsten Staffel ersten fünf Folgen geschaut und.
Ja, können wir gleich mal ein bisschen weiter noch machen, ne? Also bis dahin zumindest, ne?
Können wir eigentlich. Genau. Überlebensdienst, das war das mit den Borg, ganz neu.
Ich sag ja, alle 10 Folgen, achte mal drauf. Ne?
Das war auch so ein.
Ja, die haben sich aus dem Borg-Kollektiv gelöst und so, ne? Und
die finden dann natürlich auch 7 Grad, weil der Delta-Quadrant ist ja anscheinend doch nicht so groß. Ne?
Aber warte mal, die wollten sich mal lösen irgendwie und das hat 7 verhindert. So war die Story irgendwie. Und die wollten sich eigentlich an ihr erst rächen, ne? Und dann hat sie ihnen geholfen, ne? Ja, okay. Ja, wie gesagt, es ist mir zu entzaubernd, was das Borg-Kollektiv angeht. Je mehr man erfährt, ne, umso mehr, so inkonsequenter wird das Ganze halt. Ne?
Folge 3, Barke der Toten. Das ist, glaube ich, also das ist jetzt nicht nur in der Staffel, das ist staffelübergreifend eine der schlechtesten Folgen Star Trek, die ich je in meinem Leben gesehen habe.
Ja, genau. Hier, Belana Torres Shuttle wird in einem Millionensturm getroffen und sie fällt ins Koma in einem Schwebezustand zwischen Leben und Tod, findet sie auf der Barke.
Genau, auf dieser, ich sag mal, klingonischen Sklavengalere auf ins Stovokor bringen soll. Dass sie dann auf ihre Mutter trifft, sie sich für ihre Mutter opfern will und Alter, was ein Scheiß.
Ja, total. Ach komm. Wirklich ein Lowlight. Also ich finde auch, dass die sechste noch schwächer ist als die fünfte.
War so cheesy.
Ja, genau. Dann,
gute Folge, Dame Doktor Ass Spion.
Ja.
Die fand ich witzig, als diese, wo sie auf, nicht auf die Spezies dran, aber wo eine andere Spezies quasi sich in den Doktor einblinkt, den Doktor seine Tagträume dann verfolgt und meint, das wäre alles Realität. Und der Doktor wäre halt voll der Player.
Das ist doch auch das mit dem schönen Liedchen, was er für Tuvok, ich verstehe sie sind Vulkanier. Genau. Sie wollten es schon nicht mehr. Irgendwie irgendwas mit dem Pont Far war es doch, ne? Irgendwie,
genau,
ne? 7 Jahre. Wie war das?
Das ist ein
Hypospray. Ja. Ziel ist ihr Hinterteil. Nein.
Die war gut.
Tom Paris, bringen Sie es mir. Ziel ist sein Hinterteil. Das ist Synapsen.
Gestritten haben.
Ja, super. Synapsen glühen. Ne, und so. Ja, super. Ja, die war gut. Die war gut. Das gebe ich zu. Ja.
Die war halt Witz.
Ja, aber dann ging es aber auch wieder runter. Dann ging es auch wieder runter. Dann
ging es wieder brutal da.
Ja, aber auch jetzt geht's, aber jetzt bleibt es aber auch erstmal unten, ne? Das ist ihr. Die Voyager muss jetzt mal Ersatzteile suchen. Da kommt sie auf eine Mülldeponie, ne? Und da versucht man mit den Händlern ins Geschäft zu kommen. Und und da wird ein kleines Schiffswrack irgendwie gekauft quasi. Und es wird dann Alice genannt.
Tom will's halt
unbedingt haben,
weil's halt so schnittig aussieht und Spoiler hat.
Und Spoiler und Flammen an der Seite drauf hat und dann wird das halt so einer Sucht.
Halt, diese Garagenromantik bei ihm halt hochschlägt.
Ach komm, aber ist doch auch nicht wirklich, das war auch irgendwie, oder? Nee. Ja. Und
weiß ja immer mehr, warum ich Serie damals ignoriert
ja,
habe.
Ja, es ist, ich muss ja ganz ehrlich sagen, jetzt wo wir so drüber sprechen, ich hatte eigentlich gedacht, dass die Serie qualitativ auch besser geworden ist, aber ist sie gar nicht besonders.
Also einzelne kommt Folgen wahrscheinlich schon dazu, dass ich das Pech hatte, dass ich dann immer auch gerade diesen Lowlight-Folgen mal eingeschaltet habe und dann nach 10 Minuten gedacht hat, nee, das da gebe ich mal nicht und wieder weitergeschaltet habe.
Ich habe ja letztens einen Tweet rausgehauen, als ich mir so ein bisschen Deep Space Nine angesehen habe und da habe ich gefragt, ob wohl die Voyager-Macher, die Voyager-Schauspieler ab und zu neidisch nach Deep Space Nine rübergeschaut haben, ob der Dinge, die die da machen durften. Im Vergleich zu dem, was die machen durften, weil es war, jetzt mal ehrlich, Deep Space Nine ist um Galaxien
Welten,
besser Welten als Voyager, also vor allen Dingen zu dem Niveau. Ey, die fünfte, sechste Deep Space Nine Staffel, da sind Meisterwerke drin. Da sind ey, wirklich.
Deep Space Nine hat so ein bisschen schwach angefangen.
Ja, aber ist dann
sowas
halt
von gesteigert.
Und ja.
Da waren ganz wenige Folgen dabei, wo man sagen würde, na, die war jetzt nix oder die war gut. Aber bei Voyager ist es erstmal ein Auf und Ab der Gefühle.
Es ist ein EKG.
Oh mein Gott, was für ein geistiger Dünnschiss. Und oh mein Gott, was für eine grandiose Folge.
Es ist wie ein EKG.
Weißt du? Ja, ja, wirklich.
Ja,
wirklich.
Ja.
Also nee, und ein EKG vom Patient, der kurz vorm Exitus steht.
Ja, und wenn ich mir ansehe, wie gesagt, was für großartige Folgen Deep Space Nine zu dieser Zeit produziert hat, man könnte ja da sogar den direkten Vergleich machen, was zu der Zeit bei Deep Space Nine war. Alter, da wirst du die Ohren anlegen, was da für geile Folgen gewesen sind. Ne? Sei es jetzt nicht nur sowas wie Im fahlen Mondlicht oder so, aber auch andere Geschichten halt. Ne? Alter, und dann kommst du hier mit, weiß ich nicht, Rätsel. Ne? Also wie wo Tuvok ins Koma fällt.
Achso,
bist du noch nicht, okay. Ja, ich sag nur, ich
Alice will nicht, die letzte Folge.
Es ist okay, Alice war die letzte, dann werden wir dann das. Ich glaube, dann können wir diese Rest der sechsten dann irgendwann mit der siebten zusammen wahrscheinlich mal machen, oder?
Das hast du schon beim Sprung von der vierten auf die fünfte gesagt.
Ja, und dann ist es am Ende nicht geworden. Ja, wir werden sehen, wie wir durchkommen. Aber tatsächlich, man kann sagen, jetzt so als Fazit, boah, ne? Schwierig, sehr durchwachsen, oder?
Es fällt verdammt schwer, da ein Fazit zu fallen.
Ja, ne? Ist wirklich so. Ja, aber du bleibst dran, du guckst es durch, ne?
Ja, vom ersten Moment an. Ich weiß ja, Komplettistenherz, ich kann ja da nicht aufhören.
Das stimmt.
Wenn ich wirklich angefangen habe, egal wie schlecht es ist, ich muss hinschauen.
Ja.
Auch wenn es mir seelische Qualen bereitet.
Ja, und ich kann dir sagen, ich glaube, also wenn ich nur mal so ganz, ohne jetzt zu spoilern, aber wenn ich so mal durch die nächsten 10 Folgen durchspoil, ich sag dir eins, der Trend wird sich fortsetzen. Es ist, man kann tatsächlich, glaube ich, so ein Muster so ein bisschen erkennen. Ne? Eine Borg-7-Folge, dann eine Folge, wo eine andere Spezies unbedingt 7 haben will, ne? Dann wieder eine Holodog-Folge, bevorzugt, indem er versucht, mit 7 was zu machen. Ne? Also, dann einmal eine, ja, es ist so. Der Fokus ist ganz klar gesetzt, oder?
Ja, der Fokus ist irgendwie da, dass es keinen Fokus gibt.
Ja, das ist wohl so. Na gut, ich denke mal, dann lassen wir es auf die Art hier mal gut sein und dann werden wir uns auf jeden Fall wieder hören. Ich habe das Gefühl, dass wir demnächst noch das ein oder andere Star Trek-Thema beackern werden.
Hab ich auch das Gefühl. Irgendwie habe ich das im Urin, dass wir demnächst wieder über sowas reden.
Das glaube ich auch. Also, ich bedanke mich bei dir, Micha, und
yep. Es war mir ein Fest.
Immer. Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.